ARD Sounds.
Wenn sie nur dieses Video nicht gepostet hätte, dann hätte die CDU gewonnen bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg. Und ihr Spitzenkandidat Manuel Hagel wäre jetzt Ministerpräsident in Stuttgart.
So der Vorwurf jedenfalls gegen die Grünen-Abgeordnete Zoe Meyer. Im geposteten Video schwärmt Manuel Hagel in einer Talkshow von einer Schülerin bei einem Schulbesuch als Abgeordneter.
Und dann begann, und ich war es nie vergessen, die erste Frage, sie hieß Eva. Braune Haare, rehbraune Augen.
Die Grüne Zoe Meyer sagt, sie wollte dieses Video nutzen und die Veröffentlichung davon, um eine Debatte über Sexismus in der Politik anzustoßen.
Die CDU sagt, die Abgeordnete sollte sich schämen. Fraktionschef Jens Spahn nennt ihre Postings eine Schmutzkampagne.
Worum ging es hier also? Um eine Kampagne oder um eine Sexismusdebatte?
Das ist eine unserer Fragen in dieser Folge von 7 Tage wach, jeden Freitag in der ARD Sounds App. Wir sind Christoph Schrag
und Hendrik Schröder. Wir sind Journalisten, wir sind Freunde, wir kennen uns seit knapp 30 Jahren und genauso lange diskutieren wir auch schon aktuelle Themen miteinander. Das machen wir mit und auch ohne Mikrofon, denn wir sind beide gern gut informiert.
Aber selten einer Meinung, auch in der Frage, ob es wirklich ein Fehler war, der Atomkraft den Rücken zu kehren, wie es Ursula von der Leyen Anfang der Woche bei einem Atomgipfel in Paris gesagt hat.
Also wäre es nicht wirklich besser, wieder mehr mit Atomstrom zu machen? Nicht nur, weil er emissionsarm und reichlich fließt, sondern auch angesichts immer wiederkehrender Energiekrisen? Oder wäre das eine Rolle rückwärts? Das diskutieren wir.
Und vor allem diskutieren wir jetzt erstmal über die krassen Benzinpreise. Woher die kommen, wer daran verdient und wie sinnvoll die Regierungsmaßnahmen dagegen sind.
Und wenn ihr den Podcast gut findet, dann freuen wir uns über eine Bewertung in eurer Podcast-App. Dann reden wir über den Spritpreis erstmal, oder? Mhm. Der steigt und steigt und steigt seit dem Angriff auf den Iran. Mitte der Woche ist er jetzt mal gesunken, dann steigt er aber auch schon wieder. Und ich habe vorhin mal geguckt, kurz vor der Aufnahme, jetzt am Freitagmittag kostet ein Liter E5 in Berlin ungefähr 2,12 Euro. Je nach Tankstelle Diesel noch teurer.
Ja, aber ich meine auch klar, wenn in der Golfregion eben Krieg ist gegen ein ölförderndes Land wie Iran, wenn rund um ölreiche Staaten beschossen werden, wenn die Straße von Hormuz quasi zu ist, also die Meerenge, durch die so viel Öl transportiert wird, ja klar, dann treibt das alles eben die Preise für Öl hoch. Also es war ja absehbar. Aber ich meine, so doll, dass Benzin in dieser Woche teils 2,10 oder Diesel 2,19 kostet, das
naja, ist. Und es ist aber auch kein Ende in Sicht. Also zumindest, wenn man dem Tankstelleninteressenverband folgt, der sagt, habe ich in der Rheinischen Post gelesen, das könnte noch bis 2,50 für einen Liter E5 hochgehen.
Aber ich meine, jetzt gibt es ja vielleicht Rettung, denn Mitte der Woche hat die Wirtschaftsministerin ein paar Instrumente vorgestellt, womit die Bundesregierung jetzt dem Spritpreis an den Kragen gehen will.
Ja, nicht zuletzt steht ja der Vorwurf im Raum, dass das Benzin gar nicht so teuer sein müsste und die Mineralölkonzerne sich übermäßig und möglicherweise sogar illegal die Taschen voll machen würden.
Aber ist das halt nachweisbar? Und was könnten die neuen Maßnahmen gegen den Preisanstieg bringen? Und wieso kostet Benzin eigentlich, was es kostet? Darüber reden wir jetzt.
Womit fangen wir an? Mit den Maßnahmen der Wirtschaftsministerin erstmal.
Ja, ne? Dann sind wir gleich mittendrin.
Also, im Grunde hat Katharina Reiche, die CDU-Bundeswirtschaftsministerin, in dieser Woche drei Sachen angekündigt diesbezüglich. Erstens.
Tankstellen dürfen nur noch einmal am Tag ihre Preise für Kraftstoffe erhöhen. Dagegen sind Preissenkungen jederzeit zulässig.
Spritpreiserhöhung nur noch einmal am Tag, nach österreichischem Vorbild. Da war das ja echt schon lange so. Und weißt du, was die Österreicher jetzt machen? Die führen jetzt die Regelung ein, dass man nur noch dreimal die Woche erhöhen darf.
Hier noch einmal hoch. Also die Regelung mit nur einmal täglich, die hatte in Österreich nicht nachweislich für günstigere Spritpreise gesorgt. Und der ADAC hat in der Meldung gleich gewarnt jetzt für Deutschland und gesagt, hier bestünde eben auch die Gefahr, dass die Konzerne, dass es eben auch nicht günstiger wird, weil die Konzerne gleich ordentlich erhöhen, wenn sie nur einmal dürfen. Also insgesamt wird Sprit ja nicht billiger dadurch, aller Wahrscheinlichkeit nach.
Aber zumindest hast du diese krassen Schwankungen dann nicht mehr.
Ja.
Weil du hast ja jetzt, ich habe das gelesen beim ADAC, an einer durchschnittlichen deutschen Tankstelle hast du bis zu 20 Mal am Tag einen anderen Spritpreis.
Ja, ich kenne das Phänomen auch. Du fährst da vorbei und denkst nachher mal tanken und dann auf einmal.
Dann ist es, naja, es kommt auch immer nur vorbeifährst, ne? Weil in der Regel ist es so, morgens, wenn alle losfahren zur Arbeit, ist es am teuersten. Abends, wenn alle zu Hause sind, am günstigsten. Und diese Schwankungen würden dann natürlich wegfallen. Ja. Da hättest du einen verlässlichen Preis.
Also das stimmt. Also was kann man sagen? Eine Maßnahme, die es für Verbraucher dann ja wenigstens übersichtlicher macht, aber im Mittel jetzt nicht unbedingt billiger.
Ja. Das zweite Maßnahme von der Bundesregierung, jetzt wird es wirklich ganz interessant, die Freigabe von Ölreserven auf den Markt, um durch ein höheres Angebot die Preise zu senken. Das gab es schon ein paar Mal, zum Beispiel am Anfang vom Ukraine-Krieg, da gab es das schon. Und davon verspricht sich die Wirtschaftsministerin einiges, weil in den USA, Trump hat natürlich mal wieder was erzählt so, und da hat schon die reine Ankündigung gereicht.
Der amerikanische Präsident hat laut darüber nachgedacht, die Ölreserve nach EEA-Mechanismus zu ziehen. Und die Preise haben innerhalb eines Tages fast um $20 das Barrel nachgegeben, von weit über 100 auf $84, $85. Das zeigt, wie hoch die Risikoaufschläge, Versicherungsaufschläge derzeit in dem Markt sind. Dass es eine dämpfende Wirkung hat, davon können wir sicherlich ausgehen.
Ja. Ausgehen wollte sie ja sagen, das müssen wir genauer erklären, was Katharina Reiche da meint, glaube ich. Also Deutschland hat ja wie die USA, wie sehr viele Länder in der Welt, Ölreserven. Also muss Deutschland sogar haben, nach EU-Vorgaben und nach Vorgaben der Internationalen Energieagentur IEA, so viel, dass es für 3 Monate reichen würde. Und was jetzt überlegt wird, auch innerhalb der G7-Staaten, ist, einen Teil dieser Erdölreserven in den Markt zu geben, weil logisch mehr Angebot gleich sinkende Preise.
Aber das ist eigentlich ein Instrument, was für den Krisenfall gedacht ist. Ne? Also das ist nicht ohne. Diese Erdölreserven haben ja auch ihren Grund, dass man die vorhalten muss. Sind 2,10 Euro pro Liter Benzin jetzt ein Krisenfall? Ich weiß es nicht.
Also es geht dabei offenbar nicht nur um die deutschen Preise, sondern zum Beispiel Japan hat die G7 darum gebeten, Reserven auf den Markt zu bringen, weil bei denen der Spritpreis auch so krass steigt. Deutschland will ja auch nur 4,2 Millionen von 20 Millionen Tonnen Reserven freigeben und Reiche hat jetzt eigentlich nur signalisiert, also Deutschland wäre dabei.
Ja, ja. Also G7 wollen das, Energieagentur will das und so. Jetzt muss es in Deutschland allerdings noch durch den Bundesrat, ne? Sonst geht es nicht.
Ja, aber wenn das alles klappt, wie gesagt, ein wirkungsvolles Instrument wahrscheinlich. Also es gab es erst 5 Mal beim zweiten Golfkrieg, 2 Mal nach Hurricanes und 2 Mal nach dem Angriff auf die Ukraine und jetzt dann vielleicht nochmal.
Ja. Das dritte war, was Reiche noch angekündigt hat, jetzt ist es so ein bisschen kompliziert, finde ich, war zu prüfen, ob man nicht dem Kartellamt mehr Möglichkeiten zur Aufsicht geben kann. Also, dass die das Zustandekommen der Preise bei den Mineralölkonzernen besser überwachen und kontrollieren dürfen.
Wohinter ja der Verdacht steht, wie du ja schon auch eingangs gesagt hattest, die machen sich die Taschen voll, indem sie unverhältnismäßig erhöhen und es irgendwelche Absprachen dabei gibt.
Das ist auch das, was das Bundeskartellamt schon in der letzten Energiekrise festgestellt hat, dass sobald die Preise nach oben gehen, die Margen der Konzerne sehr stark steigen, auch überproportional. Aber wenn es dann nach unten geht, eben nicht so stark. Und deswegen ist es auch wichtig, dass man zum jetzigen Zeitpunkt das Kartellamt einschaltet und das Kartellamt auch untersucht, ob es da Möglichkeiten gibt der Marktbeeinflussung.
Claudia Kempfert ist das vom DIW, vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, hat sie diese Woche im RBB gesagt, im Inforadio. Also auch das DIW ist für mehr Befugnisse des Kartellamts.
Das ist aber ein Irrtum zu glauben, dass das Kartellamt jetzt akut was gegen die hohen Spritpreise machen kann.
Wieso?
Ne? Naja, weil das Bundeskartellamt ja sogar selber sagt, ja, wir beobachten das, wir prüfen das, aber dass die hohen Preise nicht zwangsläufig auf ein illegales Verhalten der Konzerne schließen lassen. Und nur dann kann das Kartellamt ja was machen, wenn die Unternehmen gegen Gesetze verstoßen. Und auch dann können sie erst nach bestimmten Verfahren, die eingehalten werden müssen, was machen und die dauern. Also kann ja alles richtig sein, aber dass das von heute auf morgen die Spritpreise senkt, sollte man nicht versprechen.
Ja, aber ich meine vielleicht mal eine Gelegenheit, das Problem einfach langfristig anzugehen, findest du nicht? Also irgendwas muss doch da schieflaufen.
Ja, will man so denken, aber ich weiß es nicht. Der Sprit wird doch auf der ganzen Welt teurer. Also bei den einen mehr, bei den anderen weniger, weil das ist ja auch so, das Angebot sinkt ja und die Verfügbarkeit sinkt und der Spritpreis wird am Ende bestimmt durch Steuern, Herstellungskosten und den Dollarpreis und erst dann kommt die Marge des Unternehmens.
Warte mal, wieso Dollarpreis jetzt nochmal?
Naja, weil Rohöl in Dollar gehandelt wird und wird der Dollar stärker, was auch in jüngster Zeit passiert ist, wird bei uns das Öl teurer.
Das Problem ist aber, wenn die Spritpreise immer wieder stärker steigen, als der Ölpreis steigt. Weil das kann ja eigentlich nicht sein oder vielmehr dürfte nicht sein.
So. Das dürfte nicht sein, ja. Aber auch da sagt das Kartellamt ja, aber es ist nicht zwangsläufig illegal. Es kann verschiedenste Gründe haben, muss man erst untersuchen.
Und selbst wenn die Preise für Benzin parallel zu denen für Rohöl laufen, weil die Konzerne gestalten die Benzinpreise nach dem, was sie heute für das Rohöl, für den Sprit zahlen müssen und nicht danach, was sie tatsächlich vor Wochen dafür bezahlt haben.
Ja, das ist doch klar. Die bepreisen das ja nach dem sogenannten Wiederbeschaffungswert. Also danach, was sie jetzt zahlen müssten, um das nachzukaufen.
Aber warte mal, das Öl für das Benzin, was wir jetzt kaufen, wurde ja von den Konzernen noch viel billiger eingekauft, als es heute ist. Und ein Vorwurf ist dann eben, ihr erhöht einfach nur eure Gewinnspanne. Ihr hattet diese Kosten gar nicht.
Naja, aber wenn sie teuer eingekauft haben und der Ölpreis dann wieder sinkt, dann werden die Benzinpreise ja auch wieder gesenkt.
Aber eben nicht so stark, wie sie gestiegen sind. Also zumindest nicht sofort. Hat Reiche doch auch gesagt diese Woche bei der Pressekonferenz.
Ja, das stimmt.
Rakete-Federeffekt.
Ja.
Ein schönes Bild, finde ich. Also schneller Anstieg der Preise, aber langsamer, vorsichtiger Rückgang der Preise. Das ist doch nur noch unverschämt.
Ja,
ich bin auch so durch.
Ist vielleicht unverschämt, soll auch alles geprüft werden. Aber ich sage dir jetzt mal was Unpopuläres. Dieses Thema Benzin. Es bekommt nur deswegen so viel Aufmerksamkeit, weil man damit am Ende bei den Wählern und Wählerinnen punkten kann. Weil der Literpreis bei jedem Stammtisch, also falls es sowas noch gibt wie ein Stammtisch, aber man sagt das ja so, also was weiß ich, überall Thema ist. Alles wird mega teuer. Überall, aber wir diskutieren ständig über den Spritpreis.
Naja, wenn das so krass ansteigt und ich meine, die Leute spüren das halt sofort und jeden Tag.
Ja, ist das wirklich so? Weil ich habe gelesen in der FAZ, dass der Durchschnittsdeutsche um die 100 Euro im Monat für Benzin ausgibt. Also generell so. Oder ne, so ein Mittelwert. So, gestiegen ist der Spritpreis aber seit Kriegsbeginn nur in Anführungszeichen um ungefähr 10% in der Spitze.
Ja.
Das heißt, der durchschnittsdeutsche Fahrer, Fahrerin zahlen 10 Euro mehr im Monat.
Ja.
Wow, Krise.
Ja, aber ich weiß nicht, solche Durchschnittswerte und der Durchschnittsdeutsche ist vielleicht nicht so eine gute Vergleichsgröße. Also wichtiger ist, glaube ich, dass das für viele, die nicht so gut verdienen, das Auto aber brauchen, um zur Arbeit zu kommen, einfach sofort ans Eingemachte geht. Und außerdem, wenn Benzin und Diesel teurer werden, wird ja alles andere auch teurer. Also alles muss transportiert werden, jeder Transport wird teurer. Also der Benzinpreis ist doch unter anderem der Treiber von Inflation.
Ja, dann sollen sie eine Obergrenze machen, wie in Luxemburg oder in Kroatien. So, da darf Benzin nur noch maximal 1,50 kosten.
Ja,
also in Kroatien.
Ungarn ja auch, aber nur für ungarische Fahrzeuge da. Also Orban lässt grüßen.
Ja, jedenfalls, ich finde das seltsam. Will man jetzt einen freien Markt oder will man einen starken Staat? Wenn es gut läuft, dann will man Ersteres. Wenn es schlecht läuft, dann soll der Staat das aber wieder richten. Ich verstehe es nicht.
Ja, also da müssen wir jetzt lange diskutieren, welche Aufgabe der Staat in der Marktwirtschaft haben soll. Aber in diesem Fall geht es doch genau darum, dass der Verdacht und die Vermutung ist, dass der Markt eben nicht wirklich funktioniert. Weil es zum Beispiel gerade in Deutschland relativ wenige Firmen gibt, die vom Anfang bis Ende, von Raffinerie bis zur Zapfsäule, ziemlich viel des Weges kontrollieren. Und dass man dem Kartellamt dann eben größere Befugnisse gibt, sich das mal anzugucken. Also ich meine, da können wir am Ende nur von profitieren, wenn vielleicht auch jetzt nicht sofort und so schnell, wie das manche jetzt vielleicht glauben lassen.
Na dann. Am Ende ist immer alles EU, ne? Atom, Plastikdeckel, vegane Wurst, immer alles EU. Und deswegen hören wir ja auch gerne Punkt.eu. Das ist ein Podcast über die relevantesten EU-Themen und darüber, wie EU-Politik unser Leben prägt.
Ja, merkt man manchmal nicht, ist aber trotzdem so. Punkt.eu, der Europa-Podcast von Brüssel-Korrespondentin Katrin Schmidt. Jede Woche neu bei ARD Sounds.
Das hieß früher mal ARD Audiothek.
Ja, jetzt nicht mehr, jetzt heißt das ARD Sounds.
Warum?
Warum nicht?
In hindsight, it was a strategic mistake for Europe to turn its back on a reliable, affordable source of low-emission power.
Ein schwerer Fehler sei das gewesen, dass Europa einer Energieform den Rücken gekehrt hat, die verlässlich, erschwinglich und emissionsarm sei. So hat es EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen bei einem Atomgipfel der EU in Paris gesagt.
Und ich muss sagen, ich bin fast aus den Latschen gekippt, als ich das gehört habe. Wie kann man das als strategischen Fehler bezeichnen?
Ja, also kann man.
Atomkraft ist genau nichts von diesen drei Dingen, die sie da aufgezählt hat. Sie ist weder erschwinglich, noch zuverlässig, noch ist sie besonders sauber. Ich weiß gar nicht, wie man darauf kommt, auf diese.
Weiß ich, aber von der Leyen ist ja jetzt nicht die Einzige, die das so sieht. Das kommt ja jetzt nicht aus der hohlen Hand oder so. Also wenn man jetzt wirklich rein energiepolitisch denkt und wenn man geostrategisch denkt, dann liegt das auf der Hand, dass die Abkehr von der Atomkraft ein Risiko und eine Belastung war. Und das ohne Not, denn das das war ja eine rein politische Entscheidung. Das war selbst auferlegter Druck, die Atomkraft runterzufahren. Das,
okay, ich merke schon, da haben wir was zu diskutieren.
Ja, du kannst dich da mal drauf einlassen, das zumindest mal so zu durchdenken.
Warte mal ab. Also, ein 200 Millionen Euro Investitionspaket in die Kernkraft wurde da jetzt zugesagt und angekündigt auf diesem EU-Atomgipfel. Das Geld ist vor allem gedacht für die Entwicklung von sogenannten SMRs, Small Modular Reactors oder sogenannten Mini-AKW. Mhm. Weil die sollen nämlich die Zukunft der Kernenergie sein. Da sind alle ganz heiß drauf und da will die EU mitmischen.
Ja, es ist gar keine schlechte Idee, finde ich, die Forschung dazu anzustoßen, oder? Weil also diese Gelder, die da jetzt fließen, sollen ja Anreize sein für Privatunternehmen, neue Ideen zu entwickeln, wie man Atomenergie in welchem Rahmen besser, schneller, effizienter nutzen kann. Das kann man doch erstmal forschen in die Richtung, finde ich nicht schlecht.
Ich verstehe nicht, wie diese Faszination zustande kommt, weil die Bilanz der Atomkraft bis heute ist einfach bislang ziemlich finster. Die wurde von Anfang an subventioniert, sonst hätte es die nicht gegeben, seit den 50er Jahren und ist heute trotzdem deutlich teurer als Windenergie. Und neue AKW-Projekte wie in England zum Beispiel, Hinkley Point C, die bereiten Kopfschmerzen. Oder in Frankreich, Flamanville 3, da haben sich die... Ja, aber wirklich, wirklich, das 17 Jahre Bauzeit Flamanville für ein AKW und der Strom, der da rauskommt, ist massiv subventioniert. Wer will denn sowas noch ausbauen?
Naja, aber ich meine, darum geht es doch genau bei diesen Mini-Reaktoren, die jetzt gefördert werden sollen, diese Mini-AKW. Da gibt es in den USA schon ein paar Unternehmen, die daran arbeiten. China hat schon welche, will den erst in diesem Jahr ans Netz bringen. Frankreich arbeitet auch daran. Also warum nicht?
Weil es große Zweifel daran gibt, dass die Bilanz von diesen Reaktoren, auch wenn sie klein sind, anders ausfallen wird. Hier vom Fraunhofer Institut hat ein Forscher dazu ein Fazit abgegeben in der Tagesschau.
Die Hoffnung besteht bei den Small Modular Reactors, dass hier durch Serienfertigung die Kosten gesenkt werden. Ein großes Problem bei der Kernenergie seit Anbeginn der Nutzung der Kernenergie. Es gibt allerdings aktuell noch keine Projekte, die das tatsächlich gezeigt hätten, dass sich diese Kostensenkungspotenziale auch umsetzen lassen.
Leonard Gandhi vom Fraunhofer Institut ist das. Also kein Beleg dafür in sich, dass das auch wirklich so funktioniert, wie Sie sich das vorstellen.
Aber das spricht ja nicht gegen weitere Forschung daran, wenn du mich fragst. Also es sind ja hauptsächlich private Investitionen, die damit angekurbelt werden sollen. Ich meine, von der Leyen hat das mit dem strategischen Fehler, worüber du dich so aufregst, ja vor allem mit Blick auf die Energiekrise gesagt. Seit dem Ukraine-Krieg. Da kann man doch schon zu dem Ergebnis kommen, hätten wir mehr Atomkraft gehabt, dann wären wir auch nicht so abhängig von dem russischen Gas gewesen, mit dem hier in Deutschland, aber auch im Rest von Europa eben auch Strom erzeugt werden musste. Das ist doch jetzt kein unsinniger Gedanke.
Ich weiß nicht, ich finde, das ist eine falsche Rechnung, weil hätte man nicht diese deutliche Absage an die Atomenergie erteilt damals, dann wäre man sogar doppelt abhängig gewesen. Wenn weiterhin vom Gas aus Russland zum Heizen und zusätzlich noch beispielsweise von Uran aus Russland zum Strom machen. Also klar kriegt man auch woanders her, aber kommt eben viel aus Russland. Gerade wenn es um Energieunabhängigkeit geht, verstehe ich sowieso nicht, dann führt doch gar kein Weg an Erneuerbaren vorbei. Und hätte man mehr in die Solarbranche investiert zum Beispiel, dann wäre man hier vielleicht auch nicht so abhängig von Solarzellen aus China. Es soll sich ja zum Glück jetzt wieder noch ändern, hat Umweltminister gesagt, Carsten Schneider, SPD, der ist immerhin nicht auf diesen Atomzug gleich aufgesprungen.
Diese Rolle rückwärts der Kommission, ist Präsidentin Frau von der Leyen, Atom, die werden wir nicht mitmachen, sondern weiterer Hochlauf von Solarenergie, aber auch insbesondere Wind an Land und auf See. 80% unserer Stromerzeugung im Jahr 2030 wird erneuerbar sein.
So. Ja, aber es ist, hat doch auch keiner was dagegen, wenn das funktioniert. Darum geht es doch gar nicht. Es geht doch um den Pragmatismus, zu sagen, die Atomkraft war ja nun mal da. Und man hat sie aus Gründen, die man unterschiedlich bewerten kann, sage ich ja mal diplomatisch, vernachlässigt. Und das hätte man ja nicht tun müssen, pass auf, um die Erneuerbaren zu fördern. Darauf will ich hinaus. Mhm. Weißt du, das ist ja kein Naturgesetz, dass sich erneuerbare Energien und Atomkraft so gegenseitig ausschließen. Und jetzt investiert die EU wieder in Atomkraft. Und wir reden hier übrigens über 200 Millionen, ne? 200 Millionen Euro. Das ist wirklich nicht viel Geld. Also wenn du das mit dem Sondervermögen Bundeswehr vergleichst zum Beispiel, mal als Vergleichsgröße, das sind 100 Milliarden. Ja. So, und jetzt sind 200 Millionen in die Forschung, womit dann private Gelder angekurbelt werden sollen. Mhm. Also man hätte doch auch einfach trotz Energiewende weiter Kernforschung fördern können im Sinne der Energievielfalt, so ohne auf Erneuerbare zu verzichten und zum Beispiel an Mini-AKW forschen. Das wäre doch pragmatisch gewesen.
Also ich weiß nicht, die EU bzw. die Mitgliedstaaten, die investieren in die Atomkraft, seit es sie gibt, das habe ich ja vorhin schon mal gesagt, wie lange muss man denn so eine Technik subventionieren, bis sie auf eigenen Füßen stehen kann?
Ja, zu Recht. Aber das Gleiche kannst du über Erneuerbare auch sagen. Wir haben 20 Jahre lang so eine Umlage gezahlt dafür und jetzt werden Erneuerbare direkt aus dem Bundeshaushalt gefordert.
Ich meine, Kernenergie wurde hier in Deutschland 60 Jahre subventioniert. Wenn wir 60 Jahre Windenergie gefördert haben, dann können wir das vielleicht mal vergleichen, aber frühestens dann wird das Argument auch wirklich haltbar. Aber auch nur, wenn wir, und das kommt ja überhaupt noch on top, wenn wir völlig außer Acht lassen, was die Entsorgung von Atommüll kostet bis zum letzten kleinen Strahler. Und wenn wir die Kosten für Störfälle noch mit reinrechnen, dann wird es noch schlimmer. Und das ist doch auch schon der nächste Punkt, weil niemand versichert dir die Kosten, die anfallen bei einem etwaigen Atomunfall oder einem tatsächlichen wie in Fukushima vor 15 Jahren. TEPCO wurde schön verstaatlicht danach, sonst wären die sofort pleite gewesen, also dieses Energieunternehmen in Japan. Ja, ne? Ja. Diese ganze Atomstrom-Spaßnummer, die leisten wir uns nur, weil am Ende der Steuerzahler birgt, für was auch immer passiert, am Ende von so einer Kernschmelze.
Fukushima war ein absolutes Desaster und so ein schier unvorstellbares Ereignis. Also Tsunami, Flutwelle, Erdbeben gleichzeitig. Ja, aber wir haben jetzt über 70 Jahre Atomenergie. Es gibt weltweit über 400 Atomkraftwerke, habe ich nachgeguckt. Und die erzeugen eine unvorstellbare Menge an Strom. Und es ist jetzt nicht so, dass die alle zwei Jahre davon eins in die Luft fliegen würde. Ich will das nicht relativieren, was in Fukushima passiert ist, aber... Ich weiß meistens nicht, wenn du dir, passiert das nicht.
Also wenn man nur mal oberflächlich guckt, wenn du dir, also ich empfehle dir Lektüre des Wikipedia-Artikels mit der Bezeichnung Nuclear and Radiation Accidents and Incidents über nukleare Zwischenfälle. Da gibt es aus jedem Jahrzehnt zahlreiche Beispiele, was schon alles überall auf der Welt schiefgegangen ist. Ganz zu schweigen davon, dass so ein Atomkraftwerk auch übrigens ja ein optimales Anschlagsziel ist. Also das verstehe ich, und es wird auch immer nicht
besprochen. Aber Japan setzt auch weiter auf Atomkraft, trotz Fukushima. Also das ist schon eine sehr spezifische deutsche Angst, finde ich, mit dieser Atomenergie. Und man muss schon auch sagen, ja, also die Kernforschung ist ja jetzt auch nicht mehr die von vor 30 Jahren oder so oder von vor 50 Jahren. Es gibt Projekte dazu, wie man radioaktive Strahlung deutlich reduzieren kann und dann die Forschung an Mini-Reaktoren, die ich persönlich echt faszinierend finde, so dann Projekte, wo es darum geht, dass man das nötige Brennmaterial reduziert, dann ist man auch wieder nicht so abhängig von irgendwelchen Uranlieferungen.
Okay, also dann lasst die Leute forschen, aber es bleibt doch immer noch so, Atomstrom ist einfach schlichtweg viel teurer und das Endlagerproblem ist immer noch nicht gelöst. Also ich kann es nicht verstehen, warum sich dieser Traum von diesem Atomstrom so hartnäckig hält, weil wir sind jetzt in Deutschland bei knapp 60% Erneuerbaren. Also ganz frische Zahlen sind das jetzt fürs letzte Jahr vom Statistischen Bundesamt. Was sollen wir denn jetzt noch mit AKW? Also überhaupt, wo kommt das auf einmal wieder her? Wenn du mal guckst, wo denn überhaupt noch AKW in Europa jetzt stehen? Deutschland nix, Österreich nix, Portugal nix, Dänemark, Norwegen, Polen, Irland, Griechenland oder im gesamten Baltikum nix.
Das hast du dir aber schön aufgeschrieben. Aber Dänemark und Norwegen überlegen. Ob sie das,
ja,
ob,
wegen
ob
dieser
sie welche
Mini-AKW
bauen sollen. So, und Polen will auch unbedingt Kernkraft. Ja. Das ist bei denen richtig politisch verankert. Und es gibt auch europäische Länder, die eh welche haben. Spanien, Schweden, Finnland.
Ja, aber die haben jeweils, also nur echt wenige jeweils. Aber weißt du, wo echt eine ganze Menge AKW rumstehen?
In Europa meinst du?
Mhm.
Ja, wo könnten denn in Europa, das weiß ja keiner.
Frankreich. So, und wer hat eingeladen zum AKW-Gipfel Anfang der Woche, wo von der Leyen von diesem angeblichen Fehler geredet hat? Macron natürlich, das fand in Paris statt. Also könnte es vielleicht sein, dass Frankreich in der nächsten Zeit sehr viel Geld in die Renovierung von AKW-Anlagen investieren muss, weil sie diese AKW jetzt nicht mehr nur 50 Jahre, sondern sogar 60 Jahre alt werden lassen wollen, weil die so abhängig sind vom Atomstrom. Also es ist hauptsächlich ein französisches Problem, das die EU hier lösen soll mit diesem Investitionspaket.
Ja, finde ich ein bisschen sehr leichtfertig von dir formuliert. Ich glaube auch mit Absicht, wenn ich das richtig verstehe. Ein bisschen flapsig, weil also sind ja nicht die Einzigen, die an der Atomkraft festhalten. Und Deutschland profitiert ja schon auch davon, weil wer importiert Strom, Atomstrom aus Frankreich, immer noch Deutschland.
Aber hauptsächlich wegen deren Überkapazitäten jetzt, nicht aus Not, weil es fehlen
ja,
wird.
Aber so funktioniert halt ein gemeinsames Stromnetz. Und einen weiteren Grund gibt es auch noch, warum uns die Kernkraft in Frankreich was angeht. Und das ist der militärische Aspekt. Ob dir das gefällt oder nicht, es geht Hand in Hand. Die zivile und die militärische Nutzung von Kernenergie.
Also sprich Atombomben jetzt oder was?
Frankreich hat vor kurzem angeboten, dass wenn die USA sich aus der NATO zurückziehen sollten, was kein undenkbares Szenario mehr ist, dass Europa dann unter den atomaren Schutzschirm der Franzosen gehen könnte. Und ich finde, wenn man dieser Argumentation folgt und das ernst nimmt, dass die USA uns vielleicht irgendwann nicht mehr beschützen mit ihren Atombomben, dann ergibt das Sinn, dass die EU an dieser Stelle zurückrudert. Also wir haben uns ja diese neuen geopolitischen Lagen auch nicht ausgedacht. So. Mich hat da ein Interview draufgebracht mit der Journalistin Ann-Kathrin Büsker, die ist Energieexpertin für den Deutschlandfunk eigentlich, hat hier aber dem WDR ein Interview gegeben.
Diejenigen Staaten, die auf Atomkraft setzen, die neue Kraftwerke bauen, tun das eben auch, weil sie militärische Interessen haben. Allein Kanada ist da außen vor, alle anderen Staaten haben diese Doppelnutzung und vor dem Hintergrund muss man, glaube ich, das Gerede von der Renaissance auch verstehen.
Vielleicht kommt es am Ende, niemand wünscht sich das, niemand möchte das, aber let's face it, vielleicht kommt es Europa eben doch noch zu Pass, dass Frankreich da so mega investiert ist in Atomkraft. Ich kann dich übrigens beruhigen, diese sogenannte Nuklearallianz in Europa, also Frankreich und noch 10 andere EU-Länder, das ist ja die Minderheit. Ne? Also die meisten EU-Länder, wir haben es vorhin auch schon aufgezählt, haben und wollen keine Atomkraft. Für Deutschland ist der Zug sowieso abgefahren. Das hat doch Friedrich Merz auch schon gesagt, wenn auch zähneknirschend.
Es wird Sie nicht überraschen, wenn ich sage, dass ich persönlich die Einschätzung von Frau von der Leyen teile. Schlussfolgerungen für Deutschland hat es keine, weil die deutschen Bundesregierungen zuvor entschieden haben, aus der Kernenergie auszusteigen. Der Beschluss ist irreversibel.
Siehste, kannst du ganz beruhigt sein, wenn so ein Atomkraftwerk irgendwo explodiert, an der deutschen Grenze ist Schluss, wir haben hier keine Atomkraft mehr. Was war sonst noch?
Meinst du wirklich, dass dieses sexistische Video, wir haben vorhin davon gesprochen, beziehungsweise die Veröffentlichung von diesem Video, am Ende diese Wahl, die Landtagswahl in Baden-Württemberg wirklich mitentschieden hat?
Der Rehaugenskandal.
Der Rehaugenskandal?
Vielleicht. Auf der anderen Seite, wenn eine Partei am Ende mit 0,5% Vorsprung oder so nur gewinnt, dann sind die Gründe vielleicht komplexer als einfach nur ein Skandalvideo, aber mit Sicherheit hat das der CDU Stimmen gekostet und vielleicht waren das dann die letzten.
Also die Diskussion darüber ist so fett geworden die letzten Tage. Die Frau, die das veröffentlicht hat, wird mittlerweile so beschimpft und bedroht und angegangen, öffentlich und auch anonym. Es ist echt zum Heulen.
Ja. Wer nicht sofort im Bilde ist, Landtagswahl in Baden-Württemberg, Kopf-an-Kopf-Rennen im Wahlkampf der beiden Spitzenkandidaten Cem Özdemir von den Grünen und CDU-Mann Manuel Hagel. Da postete kurz vor der Wahl die grüne Bundestagsabgeordnete Zoe Meyer bei Insta ein Video von dem CDU-Kandidaten Manuel Hagel von 2018, dieses Video, in einer Talkrunde im Fernsehen. Und da hatte der das hier gesagt.
Ich war vor wenigen Wochen in einer Realschule bei uns im Wahlkreis. Eine Klasse, 80% Mädchen. Also da gibt es für 29-jährige Abgeordnete schlimmere Termine als diesen. Und dann begann, und ich war es nie vergessen, die erste Frage, sie hieß Eva. Braune Haare, rehbraune Augen.
Also, ein 29-jähriger CDU-Abgeordneter schwärmt öffentlich im Fernsehen über das tolle Aussehen wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich minderjähriger Schülerinnen. Ich finde, daran ist echt einiges falsch. Das ist irgendwie eklig, das ist chauvinistisch, das ist sexistisch, oder?
Hagel hat sich sofort nach der Veröffentlichung des Videos öffentlich entschuldigt.
Diesen Satz, den ich im Jahr 2018 in einem Interview mit einem lokalen Fernsehsender gesagt habe, der war Mist. Und meine Frau hat mir wirklich auch gleich an dem Abend ordentlich den Kopf gewaschen.
Sagen wir mal so, der Hagel ist jetzt nicht ständig durch Entgleisungen aufgefallen. Das Video ist 8 Jahre alt und er bereut, was er gesagt hat. Hat sofort gesagt, das war Mist. Hat es nicht gerechtfertigt, nichts. Ey, wir hatten dieses Thema schon so oft mit Cancel Culture, zweiter Chance. Wenn jemand so mit den Vorwürfen umgeht wie Hagel, dann ist doch auch erstmal gut, ja, oder? Ja. Also, und wenn er sich dann nicht mehr so verhält, dann hat er doch auch was gelernt. Man kann doch Leuten nicht für immer vorwerfen, was sie in der Vergangenheit gemacht oder gesagt haben, wenn sie das bereuen und es nicht wiederholen. Ja. Also ich meine, weißt du, ich finde es auch blöd, was er geredet hat oder auch falsch und ich stimme dir da in allem zu, aber man muss doch auch mal Fehler machen dürfen.
Absolut, absolut. Das ist auch gar nicht das Problem. Das Problem ist, dass die CDU es einfach nicht dabei lassen konnte, sondern zum Gegenangriff übergegangen ist. Und der Grünen, Zoe Meyer und der Partei der Grünen eine Kampagne vorgeworfen hat. Und dass sie aus der Veröffentlichung des Videos nur politisches Kapital schlagen wollten, das hat die CDU erzählt. Und CDU-Mann Jens Spahn hat das öffentlich als Schmutzkampagne hingestellt. CSU-Mann Söder hat sich um die persönlichen Verletzungen von seinem Parteifreund Hagel gesorgt. Weißt du, dann ging auf einmal...
Naja, ich habe auch Richard David Precht gesehen, also im Fernsehen, diesen Fernsehphilosophen, der in einer Talkshow, wo der sich total aufgeregt hat, dass das Video überhaupt gepostet wurde nach 8 Jahren kurz vor der Wahl und meinte sinngemäß, das sei für ihn jetzt nicht so problematisch, wenn ein CDU-Politiker junge Frauen hübsch finden würde. Dann habe ich was von Fleischhauer gesehen, Jan Fleischhauer, früher beim Spiegel, jetzt bei Springer, bei der Welt, der ging in so eine ähnliche Kerbe.
Ja, alles ältere Männer übrigens, die werfen der jungen Frau jetzt alle eine Schmutzkampagne vor, quasi unlauterer Wettbewerb sei das und eine ganz miese Nummer, so kurz vor der Wahl ein altes Video rauszuholen.
Ja, das mit den Kampagnevorwürfen verstehe ich auch nicht, weil zu einer Kampagne gehört ja doch ein bisschen mehr, als wenn eine Abgeordnete jetzt ein ja echtes Video, das hat sie ja nicht irgendwie mit KI gemacht, sondern das war ja wirklich da, wenn sie das einfach nur veröffentlicht. Aber ey, dass sie aus dem Video und aus der Veröffentlichung zu dem Zeitpunkt politisches Kapital schlagen wollte für ihre Partei bei den Wahlen, das ist doch wohl klar, oder?
Ja, sie meinte, sie hat den Zeitpunkt gewählt, um für das Thema Sexismus in der Politik jetzt größtmögliche Aufmerksamkeit zu bekommen, also nicht um die Wahl zu gewinnen.
Ja. Sagen wir mal so, am Ende geht es vielleicht auch gar nicht darum, wie glaubhaft diese Aussage ist. Ich meine, sie ist professionelle Politikerin. Natürlich weiß die genau, dass sie ihrem politischen Gegner damit genau zu diesem Zeitpunkt schadet. Aber ich finde, man kann sagen, letztendlich ist sie nicht dafür verantwortlich, dass es dieses Video gibt, sondern der CDU-Mann ist verantwortlich dafür.
So, weil es ist am Ende jetzt wieder ein Beispiel für Täter-Opfer-Umkehr, was da betrieben wird. Also die Debatte sofort zu verschieben und statt über die inhaltliche Aussage des Videos zu debattieren, hat sich ja auch schon entschuldigt, könnte man also auch vergessen. Jetzt wird versucht, die Frau in die Zange zu nehmen, die das publik gemacht hat.
Ja, Zoe Meyer hat sich dann ja nochmal dazu geäußert auf ihrem Insta-Kanal, ne? Hast du gesehen?
Ja.
Die war ja auf 180 darüber, in welche Richtung jetzt die Debatte ging.
Worüber diskutieren wir eigentlich gerade? Sprechen wir darüber, dass wahrscheinlich fast jede Frau in ihrem Leben eine ähnliche Geschichte erlebt hat? Und sprechen wir darüber, wie wir es schaffen, dass Politik endlich zu einem besseren Ort wird für junge Frauen und Mädchen? Nein, wir sprechen darüber, ob der Zeitpunkt kurz vor einer Wahl angemessen ist und ob man ein 8 Jahre altes Video noch kommentieren darf. Ganz ehrlich, mich kotzt das langsam richtig an.
Resultat war auf jeden Fall, die Grünen gewinnen die Wahl ganz, ganz, also denkbar knapp. Ob jetzt aufgrund des Videos, schwer zu sagen, aber das bleibt nicht ohne Folgen, weil was ich jetzt gelesen habe in der Frankfurter Rundschau ist, dass jetzt die Koalitionsgespräche, die es ja zwischen CDU und Grünen dann gibt, ne, dass die weiter regieren, war ja quasi klar, es kam nur darauf an, wer wird denn jetzt den Ministerpräsidenten stellen, das machen jetzt die Grünen und die Gespräche werden jetzt sehr, sehr kühl, beziehungsweise regelrecht vergiftet sei das Klima zwischen den Parteien, nur wegen dieses Videos.
Ja, da werden manche auch wieder die Überbringerin der Nachricht für verantwortlich machen, nicht die Nachricht selber.
Und das ist jetzt?
Das ist der, dem die aktuellen Spritpreise völlig egal sind. Weil der hat noch, aus dem letzten Jahr, ganz billig, literweise, als der Nahe Osten noch ein friedlich vor sich hin sprudelndes Ölparadies war.
Ein Prepper.
Ja, da hat der Kleine sich schön eingedeckt, wie es so seine Natur ist.
Ein Hamster soll das sein.
Bingo, Bongo, Ratefuchs, Schröder, du alte Quizlegende.
Oh Mann. Ey.
Der Hamster.
Tschüss.
Tschüss. Das ist aber ein stressiger Hamster, du.
Naja. Hast du das gelesen von diesem Typen, der in Österreich im Urlaub im falschen Bett gelegen hat? Habe ich im Express gelesen. Deutscher natürlich auch, ne? Super peinlich. Hat Urlaub gemacht in Sölden in Österreich und sich dabei am Abend so derart besoffen, dass er sein Hotel verwechselt hat.
Das ganze Hotel gleich.
So, der ist einfach in ein anderes Hotel gegangen. Und ist dann in diesem Hotel in irgendein Zimmer gegangen, in dem die Tür offen stand und hat sich da ins Bett gelegt und ist eingepennt. So, dieses Zimmer war aber belegt. Und der eigentliche Gast kam später nach Hause, findet den Typen, der in seinem Bett liegt, holt natürlich den Portier, die wecken den Typen und der Typ fängt sofort an, auf den Portier einzuprügeln. Dann rufen die Verstärkung, noch zwei andere Hotelmitarbeiter, kriegen den nicht in den Griff. Dann kommt die Polizei, der Besoffene geht auch noch auf die Polizei los, weil er offenbar felsenfest davon überzeugt war, dass er hier in seinem Zimmer liegt und die sollen den mal pennen lassen. So, haben sie natürlich nicht. Die haben den gefesselt, die haben den mitgenommen und jetzt kriegt er diverse Anzeigen wegen im falschen Bett liegen und dann Leute verhauen.
Gott, und das alles nur wegen der Sauferei.
Ja, genau. Alles nur wegen der Sauferei, sonst wäre das ja... Also
okay,
ja.
Ich muss weg.
Ich weiß. Bis gleich.